befreit zu neuem Leben. Und genau um das soll es heute gehen. Die Bibel liefert dazu eigentlich einiges an Material. Aber eigentlich auch nicht ganz eine fertige Geschichte, wo einfach die Perle kannst an Perle reihen und dann hast du deine Antwort. Und dann ist auch vieles so sehr fest aus dieser jüdischen Tradition, in dieser jüdischen Tradition verankert. Im Römerbrief wird das recht gut beschrieben, so wie man von einem jüdischen Verständnis zu einem christlichen Glauben kommt. Und dort geht die Geschichte etwa so. Gott hat uns Menschen, allen Menschen, Gesetze gegeben, die für uns irgendwie alle nicht verbindlich sind. Doch wir haben die nicht einhalten können. Normalerweise fordert Gott zur Nicht-Einhaltung von Gesetzen, Gott oder die Logik oder ich weiß nicht was, dass es Blut gibt. Wenn es nicht dein Blut ist, also wenn du nicht Sühne leistest, dann muss es mindestens ein Lamm oder eine Taube oder irgend so etwas sein. Wo du dann irgendjemand anbringst, dann wird es geopfert, dann ist irgendwie wieder okay. Aber trotz aller Mühe, die wir uns machen, schaffen wir es eigentlich nicht, diesen hohen Anspruch von diesem Gesetz, diesen hohen Anspruch von dem Gott, der für uns wirklich ein gutes Leben eigentlich vorhat, dem gerecht zu werden. Und darum ist Gott auf die Idee gekommen, hey, schicken wir doch Jesus als ultimatives Sühneopfer für all unsere Dinge. Mit dem Jesus ist der Zorn von Gott gestillt und wir sind gerecht gesprochen, jetzt und in aller Zukunft. Jetzt kommen wir zum Problem. Und vielleicht ist das einfach ein persönliches Problem von mir. Dann schau die Predigt an als komische Gedankenspielerei von Gianluca da vorne. Aber vielleicht haben die ähnliche Probleme. Das Gottesbild, das das zeichnet, ist irgendwie mir mega fremd. Zum Teil zweifle ich auch daran, dass der blutrünstige Gott für etwas, was ich falsch gemacht habe, muss Blut kommen. Also irgendwie, ich muss echt sagen, ich finde das für mich nicht intuitiv. Und das sehen ja vielleicht total kritisch, dass ich da vorne predige und das nicht als intuitiv wahrnehme, aber vielleicht fühle da auch mit mir. Ich bin nicht in einem jüdischen Kontext vor 2000 Jahren auf die Welt gekommen. Und ich bin auch komplett anders sozialisiert worden. Die Geschichte im Römerbrief mag auch noch für Leute vor 200 Jahren, die in einer sehr regelbasierten moralischen Gesellschaft aufgewachsen sind, total nachvollziehbar gewesen sein. Und dort hat es auch noch funktioniert, dass man auf die Straße gegangen ist und gesagt hat, du bist schuldig, es gibt Rettung. Und dann haben die Leute gesagt, wow, genau das will ich. Aber das funktioniert mindestens für mich irgendwie nicht mehr so. Der Satz, durch das Blut von Jesus bin ich von meinen Sünden befreit, spricht mir eigentlich nicht ins Herz. Oder mindestens nicht so direkt, sondern so über drei Umwege. Auch wenn ich tief daran glaube, dass genau das stimmt. Mein zweites Problem. Dann überlege ich mir, wie ich vorher gesagt habe, wie passiert das? Ich stelle mir dann teilweise vor, meine Sünden sind so wie ein Nebel. Und der Nebel kann Zeit reisen. Vor 2000 Jahren. Der reist 2000 Jahre zurück. Der ist dann dort am Kreuz und dort trägt Jesus meine Sünden. Also hat es meine Sünden, die ich heute tue, dazu mal schon gegeben? Ist Sünde eine zeitunabhängige Entität? Also, mir braucht es ein bisschen mystische Fantasie, um das zu glauben. Und ich möchte auch niemandem das wegnehmen, so die mystische Fantasie. Ich finde das auch nicht so schlimm. Aber irgendwie merke ich, das braucht mir fast ein bisschen viel mystische Fantasie, teilweise. Oder ist mit Gott, Jesus Tod am Kreuz wirklich der Zorn von Gott auch für alle Zukunft gestillt? Also hat das wie eine Wirkung ins Voraus oder so? Was ich hier gerade skizziere, ist nicht wirklich biblisch. Das sind Sachen, die in meinem Kopf abgehen, um mir irgendwie erklären, wie passt das zusammen. Und das ist auch etwas, was immer wieder in der Kirchengeschichte neu entwickelt worden ist, um zu erklären, was genau macht Karfreitag und Ostern in meinem Leben für einen Unterschied. Es gibt eine Geschichte, die mir in den Sinn gekommen ist, wo das klassische Bild so mega schön dargestellt ist. Das ist der erste Band von Narnia, vielleicht kennt ihr den. Dort gibt es Aslan, das ist das Bild für Jesus. Und der wird geopfert und damit wird ein tiefer Urzauber, ein tiefer Fluch über dieser Welt wird gebrochen. Und mit dem Bruch von dem Urzauber ist irgendetwas anders, weil er jetzt gebrochen ist. Und das Böse hat keine Geltungsmacht mehr. Kann nicht mehr etwas einfordern. Aber so fest mir das auch zu Herzen geht, was da in Narnia beschrieben wird, so fest demonstriert das auch mein Problem. Ich lebe hier in unserer Welt, in einer Welt, wo Tiere nicht reden, wo es keine bösen Hexen gibt, glaub, und auch keinen echten Weihnachtsmann. Ich kann das ein wunderschönes Bild finden, das C.S. Lewis zeichnet, aber irgendwie finde ich teilweise der Transfer wirklich schwierig. Ich möchte also mit euch heute fragen, wie kann es dazu kommen, dass das, was Jesus vor 2000 Jahren gemacht hat, mich emotional mitnimmt? Wie kann ich als Mensch aus dem 21. Jahrhundert, also ich aus dem 20., aber eine intuitive Erklärung finden, was der Tod von Jesus vor 2000 Jahren heute für mich bedeutet? Wie kann ich das für mein Leben spürbar haben? Und wenn das mit dieser Geschichte von Narnia ist, dann go for it. Dann lass mir einfach zu, muss nicht nehmen. Es kann ja noch nett sein, was ich erzähle. Was soll ich also machen? Ich habe mich mein Leben lang damit beschäftigt, weil ich hier in die Kirche gegangen bin, das jüdische Mindset mir so zu verinnerlichen. So zu überlegen, wie kommt ein Mensch, der aus dieser Gesetzlichkeit von einem jüdischen Leben kommt, dann dazu, dass das Rettung ist. Und ich glaube, das ist super toll, weil das ermöglicht es uns, einen Römerbrief oder eine Bibel insgesamt zu verstehen. Ich glaube, das ist wichtig, also Ermutigung zu dem. Aber dann bin ich vor etwa einem Jahr in einer Worship-Zeit gesehen und ich habe offen zu dem Kreuz hier geschaut und ich habe einen Eindruck gehabt und mir ist das mega nachgekommen plötzlich, wieder, dass Jesus für mich gestorben ist. Und ich will euch heute erzählen, wie ich das, was mir dort durch den Kopf gegangen ist eigentlich und auch ein bisschen später noch. Bei allen Überlegungen und Eindrücken, die ich euch erzähle, eins bleibt gleich und das soll am Schluss auch stehen bleiben. Vielleicht ein bisschen Spoiler. Jesus ist für mich gestorben. Damit hat er meine Sünden getragen. Das hat mich befreit zu einem neuen Leben und zu einer ganz anderen Beziehung mit Gott. Und eine Hoffnung für in Ewigkeit im Frieden mit Gott. Das muss stehen bleiben, bei jedem, wo man sich überlegt. In den nächsten Minuten möchte ich mit euch folgende Sachen durchgehen. Ich möchte kurz etwas zu der Grundlage von meinen Gedanken sagen, der ersten Inspiration, dann überlegen mit euch, was ist Sünde in dem Gedankenkonstrukt? Wie reagiert Jesus auf die Sünde und warum bedeutet das Rettung für mich? Und am Schluss will ich noch einen kleinen Ausblick geben mit drei Fragen, die es vielleicht wert ist, weiterzudenken. Starten möchte ich mit einem Gleichnis. Jesus. Noch nicht. Das Gleichnis ist das letzte Gleichnis im Matthäus-Evangelium. Das letzte Gleichnis, bevor Jesus gestorben ist eigentlich. Und es geht in dem Gleichnis um das Gericht von Gott über diese Welt. Es kommt ganz viel zusammen und vielleicht habt ihr, wenn ich das vorlese, ganz, ganz viele Fragen. Ich fordere euch auf etwas Kleines zu konzentrieren. Nämlich, wie steht Jesus zum Gegenüber von mir? Also ich habe einen Gegenüber, ich habe jetzt gerade ganz viele Gegenüber, ich habe einen Gegenüber und wie steht Jesus zu dieser Person? Ich lese vor, ihr dürft mitlesen, dürft auch einfach die Augen zumachen und das über euch ergolo. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Kurzer Kommentar, das hätte man früher noch so gemacht als Hirte, weil man hat für die Nacht immer die Herde trennt. Anscheinend, habe ich irgendwann mal gelesen oder gehört. Genau. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden ihm die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen, geht weg von mir, seid verflucht, geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und war im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch sie fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder ohne Kleidung oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr an einem meiner Brüder zu tun versäumt habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr mir gegenüber versäumt. Sie werden an den Ort der ewigen Strafe gehen, die Gerechten aber werden ins ewige Leben eingehen. Also mir stellen sich da sofort einige Fragen. Es geht ums Endgericht, wie schon gesagt. Das Gleichnis ist sehr herausfordernd, weil wenn wir es irgendwie zusammenbringen mit der Idee oder mit der Gewissheit, dass Gott uns gnädig ist und dass Gnade uns rettet. Also das ist ein mega Thema für sich. Ich möchte auch hier motivieren, also es war ein Spoiler gesehen. Jetzt könnt ihr euch überlegen, was ich dazu sagen will. Ich möchte euch motivieren, um darüber nachzudenken und auch vielleicht auch mal eine Predigt dazu zu hören. Aber meine Frage ist jetzt einfach, wie ist Jesus in Beziehung zu meinem Gegenüber? Was ich hier lese, ist ja total krass. Jesus identifiziert sich mit meinem Gegenüber. Er tritt an seine Stelle. Man könnte auch so etwas sagen wie, behandle jede Person, als wäre sie Jesus. Aber das wäre schon ja super radikal. Aber der Text geht noch viel weiter. Es sagt so etwas, Jesus identifiziert sich mit dem Gegenüber, mit den anderen Menschen, mit uns Menschen, so fest, dass er miterlebt, was wir erleben. Er liebt uns so fest, dass alles, was uns passiert, auch ihm passiert. Das geht viel weiter als eine moralische Lektion, wie behandelt jede Menschen gleich. Das ist vielmehr so etwas wie, Jesus ist so fest mit jedem Mensch unterwegs. Fühlt mit jedem Mensch mit. Identifiziert sich mit ihm. Dass wir in unserem Gegenüber auch immer Jesus gegenüber haben. Ich glaube, das ist eine der Radikalitäten von diesem Gleichnis. Gott ist unglaublich stark mit uns. Mit jedem von uns. Und so auch mit jedem Gegenüber von uns. Es geht nicht, dass Gott so stark ist mit uns und mit dir nicht. Also mit mir und mit dir nicht. Und so wird alles, was wir machen, mit unserem Gegenüber, wird für Jesus persönlich. Gott ist in allem nicht nur von außen als Richter, der bewertet, dass du hast dem dort einen gut geholfen, danke für die gute Tat. Jesus ist auf die Welt gekommen, vor 2000 Jahren in Person, und jetzt ist er mit jedem von uns. Und wenn wir etwas machen, dann sagt er, danke, dass du mir geholfen hast. Du bist für mich zum Held geworden. Und genauso ist es auch allem, was wir an Gutem unterlassen. Einfach um den Punkt nochmal klarer zu machen. Jesus ist mit jedem von uns, also auch mit jedem von unserem Gegenüber. Wie sieht also Jesus aus? In meinem Alltag sieht Jesus so aus. Es ist der Strassenpenner, der mir begegnet. Genauso wie mein Schwager. Genauso wie der Drogenabhängige eine halbe Erde in den Philippinen von mir weg, wo ich gewisse Verantwortung ihm gegenüber habe. Genauso wie der, der mir einfach begegnet und mein Ticket kontrolliert. Genauso wie meine Nachbarn, das Bild von meinen Nachbarn. Genauso wie mein Arbeitskollege. Es sind einfach, so sieht Jesus in meinem Alltag aus. Und überlegt euch das, nehmt euch das einmal nach. Und jetzt wirst du vielleicht sagen, aber das ist doch gar nicht Jesus. Also ich habe schon so viel Blödsinn gehört, was der David gesagt hat. Das kann gar nicht Jesus sein. Der hat ja die Autorität von Jesus gar nicht. Das stimmt natürlich. Sorry, David. Aber Jesus sagt nicht, glaub jedem von denen, weil ich habe dem die Worte gegeben. Jesus sagt, in deinem Gegenüber tritt ich dir gegenüber, denn ich fühle mit all diesen Personen tief, tief mit. Ich liebe sie alle. Und ich bin so fest mit ihnen verbunden, dass alles, was ihnen geschieht, ist, als würde es mir passieren. Jetzt ist die Frage, was ist denn Sünde? Genau. Jesus ist mit jedem Mensch, in jedem Menschen gegenüber, weil er radikal mit jedem Mensch ist. Die Sünde, gibt es so verschiedene Ideen, was das könnte sein. Ich glaube, also es gibt so das hebräische Wort, es ist so das Wort Zielverfehlung. Es gibt auch so die Überlegung, hey, die Sünde ist immer Trennung. Habt ihr das vielleicht schon gehört? Und ich glaube, das trifft auch hier zu. Sünde ist, wenn wir so handeln, dass Jesus in meinem Gegenüber verletzt wird. Wenn wir etwas machen oder nicht machen, wo unser Gegenüber verletzt, sodass Jesus verletzt wird, dann nimmt das Jesus persönlich. Es ist, als hätte er es ihm gemacht. Jedes Mal. In diesem Gleichnis, vielleicht haben Sie es gemerkt, platziert sich Jesus gerade zweimal. Einmal als Richter. Das sind wir uns vielleicht gewöhnt, so Theologie. Das andere Mal als Opfer oder als jemandem, wo wir Wohltaten erweisen von uns. Also, er platziert sich wirklich zweimal in dem Gleichnis. Ich finde es mega cool. Die Rolle vom Richter ist uns geläufig, aber die von Gott als Gegenüber so fest, dass alles Böse, was wir machen und alles Gute, was wir unterlassen, ihn selber persönlich betreffen. Das ist vielleicht, ich weiß nicht, für mich so ein bisschen ein neuer radikaler Gedanke. Gott platziert sich selber als unser Opfer, dort, wo wir sündigen. Jesus nimmt unsere Verfehlungen extrem persönlich, weil er mit jedem von unseren Gegenüber unterwegs ist. Und das in ganz besonderem Maß mit denen, die von uns irgendwie abhängig sind, die irgendwie arm oder bedürftig sind, weil das ist die Rolle, die sich Jesus gewählt hat. Man kann ja jeden Bibeltext in der Bibel, also vor allem Geschichte in der Bibel, lesen und sich überlegen, welche Person bin ich in diesem Bibeltext. Und dann aus dieser Perspektive wieder den Bibeltext lesen. Vielleicht habt ihr das mal gehört, dass man das machen kann. Es ist noch spannend, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt der Petrus, wie fühlt sich der Petrus, wie fühle ich mich als Petrus? Und ich will auch einfach motivieren, einmal die Passionsgeschichte zu lesen und euch in der Rolle von der Täter sehen. Weil das sind wir immer wieder. Das Leben sieht nicht immer gut aus. Ich gehe nicht immer gut mit meinen Gegenüber aus. Immer wieder bin ich nämlich der, der jemanden ungerechtfertigt aburteilt. Und dort ist Jesus mir gegenüber. Und so werde ich zum Pilatus. Immer wieder bin ich der, der spottet, der andere klein macht, der über andere herzieht. Und auch dort ist Jesus mein Gegenüber. Und so werde ich zum Soldat, wo Jesus die Dornenkrone auf den Kopf presst. Immer wieder werde ich zu dem, wo andere in ihrer Hilflosigkeit und Bedürftigkeit ignoriert und von Unrecht wegschaut. Und wieder ist Jesus der Plagte. Und wieder will ich zu einem in der Menge, der einfach wegschaut, wo Jesus hingerichtet wird. Immer wieder werde ich Bin ich der, der andere verletzt, der gemein ist, der auch einmal bewusst jemandem etwas zu leid tut? Und auch dort ist Jesus mein Gegenüber. Und ich werde zum Soldat, der den Hammer nimmt und ihm die Nägel durch den Arm schlägt. Ich tue Unrecht an meinen Gegenüber. Und Jesus ist mein Gegenüber. So fest, dass es immer Unrecht ist, was ich ihm tue. Und was jetzt? Was macht Jesus in diesem Unrecht? Wenn mich jemand verletzt und meinen Schmerz ignoriert, weise ich mich eigentlich ab oder ich schlage zurück. Das wäre so die natürliche Reaktion. Das ist das, was eigentlich am Karfreitag hätte passieren sollte. Doch Jesus entscheidet sich anders. Er erträgt das Unrecht, das ihm angetan wird, ohne zu klagen. Und am Schluss vergibt er denen, die ihm das Unrecht angetan hat. Gott ändert sich nicht. Das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, ist auch sein Weg mit dir und mir heute, weil Gott gleich bleibt. All das, was du deinem Gegenüber antust, all das ist von Jesus erträgt worden und auch von ihm vergeben worden. Das ist die gute Nachricht. Ich weiss, wir hören das immer wieder, dass uns vergeben ist und dass wir vertreibt sind, dass Gott uns aushaltet. Aber das ist so unfassbar, was das eigentlich bedeutet. Also für mich zumindest. Das sollte uns so nachkommen. Ich glaube, das sollte das persönliche Credo sein von uns allen. Es sollte das sein, was uns den Mut gibt zu leben. Es soll das sein, was macht, dass ich am Morgen aufstand und sage, ich lebe diesen Tag. Und darum möchte ich es nochmal sagen. Jesus haltet uns aus. Er ist unser Gegenüber. Und in all dem, wo wir das Unrecht tun, er wird von uns verurteilt, diskriminiert, ignoriert, geschlagen, beleidigt. Und das hält er aus. Er hält mich aus, egal wie schlimm ich tue und bin. Und in dem schlägt er uns nicht zurück. Jesus hält mich aus. In Jesaja 53,5 steht, aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und Jesus vergibt mir. Er vergibt mir alles, was ich auch meinem Gegenüber angetan habe. Und was das macht es überhaupt möglich, dass ich einen Zugang zu ihm habe? Weil dem Gott, der in meinem Gegenüber an mir leidet, wie kann ich zu dem noch Beziehung haben, indem das er mir vergibt? Das macht die Beziehung zu Gott möglich. Vielleicht ein kleiner Gedanke so am Rand, warum Jesus die Feindesliebe so wichtig ist. In dem, was ich meinem Gegenüber antue, werde ich Gott zum Feind. Und Gott liebt seine Feinde. Auch mich. Gott hat mir vergeben. Und das ist das, was Karfreitag bedeutet. Ich möchte kurz zusammenfassen und dann noch ein paar Anregungen zum Weiterdenken geben. Ich habe euch erzählt, wie mir es immer wieder fremd ist, wie es erklärt wird, was der Tod von Jesus mit meinen Sünden persönlich zu tun hat. Ich brauchte dafür viel Kultur, Verständnis für eine Kultur, die nicht meine ist. Ah. Genau, sorry. Und was ich dazu brauche, um dass es mir näher kommt, und vielleicht hilft es euch, ist, das braucht auch ein mystisches Element. Es ist nicht ganz, kommt nicht ganz ohne das aus, dass wir so ein bisschen Hokus, also das klingt jetzt despektierlich, aber ein bisschen Hokus-Pokus machen. Und das mystische Element ist so, Jesus ist radikal mit meinem Gegenüber unterwegs. Er identifiziert sich und leidet vollumfänglich mit. Und so werden wir an Jesus schuldig. Was immer mehr Menschen antun, egal welche, nimmt Jesus persönlich. Aber das muss uns keine Angst machen, weil wir dürfen wissen, Jesus haltet uns aus und er vergibt uns und er begegnet uns trotzdem in Liebe. Das ist göttlich. Das ist das, was Kreuz bedeutet. Wir sind ausgehalten und uns ist vergeben. Wir müssen das nur annehmen. Und wir müssen nur annehmen, dass es für uns keine Gerechtigkeit gibt, sondern Gnade. Das ist das Angebot von Gott auf Beziehung ohne Abrechnung. Und ich glaube auch, euch steht der Jesus gegenüber, nicht nur mir, da bin ich mir sicher. Der Jesus, der am Kreuz hängt, von euch geschlagen. Und Jesus hat jeden von euch ausgehalten. Und er begegnet jedem von euch in Vergebung. Das kann der Anfang sein von einer ganz neuen Freundschaft, wenn du das möchtest. Das ist das Angebot, das für dich und mich seit 2000 Jahren steht. Das Angebot an dich persönlich. Auch wenn das jetzt fast der Schluss war, will ich noch ein, zwei Gedanken weitergeben. Noch einen Ausblick geben. Wenn man den Gedanken ernst nimmt, dass Jesus radikal in meinem Gegenüber ist und dass man von dort aus die Passionsgeschichte lesen kann, möchte ich euch drei Gedanken noch mitgeben. Was ist in diesem Bild auf Verstehung? Ist das der Triumph vom göttlichen Weg? Die ultimative Zurückweisung von menschlichen Prinzipien? Mir begegnet der von mir geblockte Jesus. Wo begegnet mir der auferstandene Jesus? Zweite Frage. Wir haben überlegt, wie es ist, in der Rolle des Täters zu stehen. Was ist aber, wenn wir die Peinigten sind? Wie können wir verinnerlichen, dass Jesus der ist, der mit uns mitleidet, in allem Leid, das wir durchgehen? Kann uns dort ein mitleidender Jesus begegnen? Ich hatte vor einiger Zeit eine spannende Inspiration, wo der Krieg in der Ukraine zweimal gejört hat, hat mir der Sascha, der Pastor von der Gemeinde in Odessa, geschrieben: Heute haben wir den ganzen Tag über den Krieg nachgedacht. Was grässlich muss sein. Genau vor 10 Jahren hat eine neue Lebensphase angefangen. Es gibt kein Zurück mehr, aber gleichzeitig ist es ermutigend zu wissen, dass das Erlebnis von Christus noch verbunden ist mit unserem Erlebnis. Er ist sicher nicht weit weg. Und was er da meint, ist, der leidende Jesus ist mega nah an ihnen. Das ist ein Geheimnis, ist mega geheimnisvoll und vielleicht gibt es da uns für uns etwas zu entdecken. Der dritte Gedanke habe ich schon angedeutet, was hat das mit Feindesliebe zu tun? Kinder vom Höchsten zu sein bedeutet, seine Handlungsweise zu übernehmen. Wie das wir auch von unseren Eltern immer wieder machen, ob wir es wollen oder nicht. Was hat denn das alles mit Feindesliebe zu tun? Ich hoffe, ich habe euch ein paar Inspirationen gegeben, wenn ihr irgendwie den Tod von Jesus neu könnt für euch entdecken könnt. Wenn nicht, dann nehmen wir jetzt einfach als Spinnereien von dem da vorne. Und ich wünsche mir wirklich, dass ihr das könnt, weil ich glaube, Jesus hat mega viel parat für uns. Ob wir jetzt einen von uns blockten Jesus begegnen, ob wir einem mitleidenden Jesus begegnen oder auf einem verstandenen Jesus. Und wir haben jetzt auch im Worship gerade, der jetzt startet, Zeit, um uns das nochmal gedanklich durchzugehen. Ich möchte euch einladen, das zu machen. Und es wird auch Gebet arbeiten von Anina, falls jemand für etwas, was jetzt mit dem zu tun hat, oder für etwas ganz anderes will beten, falls ihr euch segnen lassen für die nächste Woche, nehmt doch das in Anspruch. Amen.